Du interessierst dich für das Leben 1900, von der Ständegesellschaft bis hin zur Körperhygiene? Lehn dich zurück, ich erzähle dir davon. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leben 1900. Heute reden wir um die Körperhygiene. Wenn man einfach mal an 2024 denkt, was ist so Körperhygiene? Morgens aufstehen, auf Toilette gehen, Zähne putzen, vielleicht duschen, eincremen, Haare waschen, Zähne putzen, abends vielleicht duschen. Ja, Hygieneartikel für die Frau, obwohl die sind in einer Folge schon mal vorgekommen. Ich würde sagen, das fällt so zum Thema Körperhygiene, wie das 1906 war. Das hört ihr heute. Bleibt gerne dran. Wenn man 1906 aufgestanden ist und auch noch die Untersten in der Hierarchie war, dann war es dunkel unter Umständen, es war kalt, es war immer irgendwie nass, weil das Zimmer natürlich auch das, also unser Zimmer war ja unter dem Wintergarten von der Herrschaft, also es war immer dunkel und ein bisschen feucht. Dann hat man sich auf jeden Fall nur gewaschen, wenn man sich das Wasser am Vorabend schon geholt hatte. Denn das Wasser kam ja aus dem Garten von der Pumpe. Und wenn man das nicht schon da stehen hatte im Zimmer in einer Keramikschüssel, wie man das so kennt, dann hat man, glaube ich, das Waschen und Zähneputzen lieber ausfallen lassen. Also am Abend einen Krug mit Wasser holen war auf jeden Fall sehr ratsam. Wenn man den dann nur da stehen hatte, hat man sich definitiv mal eben mit den Händen das Gesicht nass gemacht und auch die Zähne geputzt. Eine Zahnbürste um 1900, soweit man sich die leisten konnte, bestand schon aus einem Holzgriff mit Borsten dran und das waren meistens Schweine-, Kuh- oder Pferdehaare. Und als Zahnpasta hat man Natron benutzt, also Pulver, was so vergleichbar ist, wie wenn man sich heute mit Backpulver die Zähne putzen würde. Also auf gar keinen Fall gab es diesen super angenehmen, frischen Pfefferminzgeschmack, sondern im besten Fall hatte man eine Zahnbürste, also wir hatten eine. Und dann war das aber sehr, vom Geschmack her sehr unangenehm und tatsächlich auch nicht so super toll für den Zahnschmelz. Wenn man das jeden Tag immer nur mit Natron putzt, dann wird der zu sehr zerkratzt im Prinzip und tatsächlich auch nur nach 2 Monaten nur mit Natron putzen, kann man schon sagen, dass mein Zahnschmelz auf jeden Fall darunter gelitten hat. Und dazu erzähle ich jetzt direkt mal eine Insider-Geschichte, die ich wirklich, glaube ich, noch nie erzählt habe und die aus heutiger Sicht ein bisschen lustig ist, aber damals war ich so hysterisch. Also ich hatte ja eigentlich eine feste Zahnspange, die für die Dreharbeiten rausgekommen ist und weil an dieser festen Zahnspange ein Zahn befestigt war, der mir eigentlich fehlte, wie nennt man das, ein künstlicher Zahn, wurde der eingeklebt und zwar in der Front ist das einer der Zähne gewesen und oben und wir hatten keinen Spiegel in unserem Zimmer, aber ich habe ja die Zimmer der Herrschaften geputzt und dort hing Spiegel und eines Tages putzte ich so das Zimmer der Herrschaft und betrachtete mich in dem Spiegel und lächelte mich so an und bin fast in Ohnmacht gefallen, da fehlte mir dieser Zahn in der Front. Eine Riesenlücke. Und ich war so hysterisch. Ich dachte, um Himmels Gottes Willen, dieser Zahn ist weg. Und er war auch weg. Ich muss ihn irgendwie verschluckt haben oder ich habe keine Ahnung. Ich habe das halt auch vorher nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, wie lange er zu diesem Zeitpunkt überhaupt schon weg war. Auf jeden Fall hat mich keiner der anderen Bewohner darauf aufmerksam gemacht. Aber ich habe ja auch in der vorigen Folge schon mal erzählt, dass man den ganzen Tag eigentlich schon eher für sich alleine gearbeitet hat. So, dieser Zahn war weg. Und ich bin völlig hysterisch, habe ich irgendwie die Kameraleute angesprochen, habe gesagt, ich kann hier auf gar keinen Fall weitermachen, ich habe eine Zahnlücke. Und dann ist das so gewesen, dass meine Mutter, die seinerzeit bei dem Zahnarzt arbeitete, an dem wo ich auch Patient war, in Zusammenarbeit mit einem Zahnarzt dort vor Ort irgendwie diesen Zahn reproduziert hat. Und ich bin dann mit einem Auto dahin gefahren, ich überlege bis heute, ob das abgehangen war, also ob ich jemanden gesehen habe oder nicht. Also auf jeden Fall bin ich in meiner 1900-Kluft, in meinem 1900-Geruch mit meinem 1900-Mundgeruch zu einem Zahnarzt von damals 2004 auf den Stuhl gewandert. Und ich glaube, der hat sich genau das auch gedacht. Der hat, glaube ich, gedacht, um Himmels Gottes Willen. Naja, auf jeden Fall hat er mir diesen Zahn da wieder, nachdem man den neu gemacht hatte, hat man den da wieder eingeklebt und dann hat er mir zum Abschied eine Packung Kaugummis geschenkt. Und ich werde das nie vergessen. Ich habe dann diese Packung Kaugummis tatsächlich, weil ich sehr so regeltreu bin bis heute, nicht angefasst, weil ich gedacht habe, nee, 1900 hat man einfach diesen Geschmack nicht gehabt und ich werde jetzt keins dieser Kaugummis essen. Und ich habe die ewig lang aufbewahrt. Ich glaube, ich habe die erst vor einem Jahr oder so weggeschmissen, weil die zwischen so Wasser gezogen hatten und so ein bisschen fies waren. Aber ja, das war mein Erlebnis, wo ich ganz kurz mal aus dem Gutshaus rausgekommen bin in das Leben 2004. Aber ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern, ob da Menschen im Wartezimmer saßen oder so. Ich weiß nur, dass es mir unendlich peinlich war, weil ich gedacht habe, ich muss so krass stinken. Und das verstehen die doch hier alle gar nicht, warum ich so stinke. Das war übrigens tatsächlich auch mein größtes Problem, als die Dreharbeiten zu Ende waren und ich wieder in das normale Leben entlassen wurde, dass der Gap zwischen dem Ende der Dreharbeiten und der Ausstrahlung waren ungefähr 4-5 Monate und in der Zwischenzeit konnte ich einfach niemandem erklären, was mit mir passiert ist. Und ich sah ja nun mal überhaupt gar nicht mehr so aus wie davor und es war super schwierig. Und da fällt mir direkt noch ein weiteres Thema zur Körperhygiene ein, und zwar meine Hände. Man hat unglaubliche Schwielen an den Händen gehabt. Also das war wirklich, das waren so dicke, dicke Schwielen, die waren ganz rau, ganz kratzig. Wenn man sich selber übers Gesicht gestrichen hat, hat man sich auf jeden Fall das Gesicht zerkratzt, weil es gab in der Form keine Maniküre. Ich glaube, es gab auch keine Pediküre. Ich habe wirklich den ganzen Abend gestern überlegt, ob ich mir jemals in diesen 2 Monaten die Zehennägel und die Fingernägel geschnitten habe. Und ich kann mich nicht daran erinnern. Also es wird sicher so eine Art Feile gegeben haben. Aber ich weiß das. Also man hat das auf gar keinen Fall so wie heute regelmäßig gemacht. Und die Schwielen an den Händen, da konnte man eigentlich gar nichts gegen tun. Denn es gab überhaupt keine Form von Körperlotion. Was ja vielleicht jeder kennt und was so ein Klassiker ist, ist natürlich Nivea. Tatsächlich gibt es diese Creme seit 1911, denn absolut notwendig für die Errungenschaft der Bodylotion war die Verwendung von Eucerin. Und das hat man erst 1911 zum ersten Mal geschafft, in einer Masse, in einer cremeartigen Masse auf den Markt zu bringen, die man sich dann eben so geschmeidig aufschmieren kann. Also 1911, hätte damals noch ein paar Jahre warten müssen. 1906 gab es vor allen Dingen auch in meiner Gesellschaftsschicht keine Körperlotion, also keine Cremes. Ja, um nochmal zurückzukommen auf das morgendliche Aufstehen. So, man ist aufgestanden, hat sich das Gesicht mit Wasser gewaschen, hat sich die Zähne geputzt mit seiner Schweineborsten, Zahnbürste und etwas Natron. Und dann ist man in den Tag gestartet. Die meisten Leute gehen ja irgendwie morgens noch auf Toilette. Das konnte man natürlich auch machen. Habe ich ja schon drüber berichtet. Das war eine Torftoilette für alle, die dies nicht gehört haben. Und war maximal kalt und ungemütlich. Tatsächlich aber war diese Toilette im Haus. Viele Großeltern werden bestimmt noch berichten, dass sie in irgendeinen kleinen Holzverschlag außerhalb des Hauses mussten. Das mussten wir zum Glück nicht. Ja, das morgendliche Duschen, was vielleicht der ein oder andere heutzutage macht, Frauen können das ja ganz gerne mal mit und ohne Haare waschen, das gab es natürlich nicht. Und es ist so, wie ihr euch denkt. Und es ist wirklich auch heute noch in meinen Gedanken absolut unvorstellbar. Man konnte einmal die Woche baden. Und ich lese das jetzt hier extra einmal aus diesem kleinen Büchlein vor. Die Dienstboten baden etwa einmal pro Woche und teilen sich das Badewasser. Nach Hierarchie. Jetzt stellt euch mal bitte vor, ihr sollt mit euren Arbeitskollegen, die ihr jetzt nicht näher kennt, als dass ihr mit denen arbeitet, im gleichen Wasser euch waschen. Wenn ihr jetzt einen Bürojob habt, dann geht das vielleicht noch, weil man sich so denkt, naja, okay. Wenn ihr jetzt aber, weiß ich nicht, zum Beispiel Landschaftsgärtner seid oder auf dem Bau arbeitet oder so und ihr seid richtig voller Matsch und ihr seid geschwitzt und ihr wisst auch, die haben sich in allen anderen Ebenen des Körpers nicht richtig gewaschen, weil war keine Möglichkeit, dann geht das nicht. Also unser Gehirn war nicht dazu in der Lage, dazu Ja zu sagen. Und da haben wir relativ schnell zusammen beschlossen, dass wir das so nicht machen. Weil das könnt ihr euch wirklich so vorstellen, in der Waschküche, in der ich auch die Wäsche gewaschen habe, da gab es so einen Holztuber Und den konnte man mit warmem Wasser vollfüllen, was natürlich sehr zeitaufwendig war. Und dann hätte der Kutscher gesagt, er möchte sich waschen, hätte der sich zuerst gewaschen und dann der Stallbursche und dann der Hausbursche und dann Ulrike und ich. Und ich glaube, wir haben einmal aus Spaß und irgendwie, um wenigstens den Versuch gestartet zu haben, diesen Zuber mit warmem Wasser gefüllt. Also es wird ja auch relativ schnell kalt. Das heißt, man muss auch relativ schnell wieder warmes Wasser nachfüllen. Aber wir haben das abgebrochen. Das war einfach zu verrückt. Ja, das hieße aber, waschen im Sinne von Baden war dann eigentlich nicht so richtig, weil das bloß weil wir gesagt haben, wir wollen das nicht, gab es ja nicht deswegen dann direkt für jeden eine ganze Wanne voll Wasser. Also konnte man sich sein Wasser irgendwie warm machen und dann konnte man sich waschen. Für den Körper ging das auch alles noch ganz gut. Man hatte ja Seife, also Blockseife, harte Seife. Und da konnte man schon auch mit kaltem Wasser sich so sauber kriegen, dass es in Ordnung war. Was ein Riesenproblem war, war auf jeden Fall die Haarwäsche. Denn ein Shampoo für die Haare gab es ab 1903, gab es ein Pulver, das in Apotheken erhältlich war. Aber erst ab 1927, also lange nach meiner Zeit als Hausmädchen, gab es ein flüssiges Haarwaschshampoo von Schwarzkopf im Übrigen. Die waren die ersten. Und auch dieses Haarwaschpulver haben wir als Gesinde nicht besessen. Wenn man sich jetzt mit einem Stück Blockseife die Haare wäscht, dann ist das sehr kalkhaltig und das hat das Problem, dass das Haar sowieso generell so stumpf aussieht und sich auch so anfühlt. Und dann kommt eben noch das Problem dazu, dass wir eben den Zugang zu warmem Wasser nicht so richtig hatten. Also wie gesagt, wir hätten einmal die Woche warmes Wasser bekommen und uns das teilen können. Und ansonsten gab es das die Pumpe im Garten, wo es gibt da auch Bilder von, wer das Gutshaus gesehen hat. Vielleicht gibt es auch Filmsequenzen, es gibt auf jeden Fall Bilder davon. Es gibt übrigens Bilder, weil ein Fotograf ab und zu mal dort rumgelaufen ist und Fotografien gemacht hat, zum Beispiel für damals für Fernsehzeitungen oder generell für die Printmedien. Genau, also ich erinnere mich an ein Bild, da stehen Ulrike und ich mit gesenktem Kopf unter dieser Pumpe und versuchen uns gegenseitig die Haare zu waschen mit diesem kalten Wasser, was da rauskam und mit dem Stück Seife. Wenn die Haare einmal fettig sind, ja, man kennt das ja vielleicht von heute, dass man, wenn man besonders schmutzige Haare hat, dass man sie wirklich zwei, dreimal einschamponieren muss, bis das Shampoo überhaupt greift. Und so kann man sich das ungefähr auch vorstellen. Die Haare waren ja grundsätzlich sehr schmutzig und das hat gar nicht, bis da überhaupt eine Reinigungswirkung eingesetzt hat, hat es schon wahnsinnig lange gedauert. Das heißt, die Haare waren eigentlich das größte Problem. Die waren immer anders wie heute und nie sauber. Wenn wir jetzt bei dem Thema Duschen, also beziehungsweise Waschen, Haare waschen, sind da noch ein kleines Unterthema, die Rasur. Dass Frauen sich rasieren, hat ja in den USA ungefähr modischerweise begonnen. Und zwar hat 1915 Gillette da den ersten Damenrasierer auf den Markt gebracht. Aber in Europa hat sich das erst nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert, also lange nach meiner Zeit. Das heißt, die Damenrasur in dem Sinne war nicht en vogue, schon gar nicht in der Unterschicht, gab es also nicht. Es gab natürlich Rasiermesser und auch Rasierschaum für die Bärte der Herren und die Herren haben sich auch rasiert. Der Gutsherr natürlich täglich, aber ich glaube auch die Herren im Gesinde, da ein gepflegtes Aussehen ja schon auch zu ihren Aufgaben gehört, beziehungsweise ein gepflegter Bart durften sich so oft, wie sie das irgendwie unterbringen konnten, rasieren und hatten auch den Pinsel, den Schaum und also beziehungsweise ich glaube, das war ein Pulver, was man zu Schaum angerührt hat und das Messer parat. Wir Frauen nicht. Ja, jetzt haben wir über Zahnpasta gesprochen, über Haarshampoo und über Bodylotion. Dann gibt es natürlich noch Parfüm. Parfüm gibt es schon länger. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Das ist in den Adelskreisen schon länger eine Sache gewesen, mit der man sich ja auch teilweise sehr überdimensioniert, wie nennt man das? Wie das man sehr, sehr üppig getragen hat, um eben auch die schlechte Wäsche etwas zu überdecken. Wir hatten im Gesinde kein Parfüm. Einmal auf einer der Reisen, die die Gutsherren gemacht haben, hat der Gutsherr uns so ein ganz kleines Stück Seife mitgebracht. Das hat einen Geruch gehabt, weil die Seife, mit der wir uns sonst gewaschen haben, war ja selbst gekocht. Ich habe das, glaube ich, in der Folge mit dem Essen erzählt. Aus Schweinefett hat man das ja gemacht. Die hat also keinen Geruch gehabt und einmal haben wir ein Stück Seife mit Geruch bekommen. Das war schon so richtig, richtig super. Ich weiß, dass wir uns wahnsinnig darüber gefreut haben und wie alles, was man extrem besonders fand, hat man es ja dann nicht benutzt, sondern aufbewahrt, was ja eigentlich verrückt war, dass man nicht gesagt hat, okay, dann rieche ich jetzt wenigstens irgendwie ein, zwei Mal nach was ganz Tollem, sondern man hat das dann in die Wäsche gesteckt, dann hat die Wäsche vielleicht ein bisschen danach gerochen und so. Ja, genau, also jede Art von Geruchsstoff war eigentlich nicht vorhanden. Da bleibt noch als letztes, was mir jetzt gerade so einfällt, zu dem, was man sich täglich so aufträgt, das Deodorant. Das erste Deo kam 1988 auf den Markt, das hieß Mumm. Ich glaub, spricht man so aus, ist glaube ich ein englischer Name. Und das war eine Creme und 1903 ist dann das nächste Produkt auch schon auf den Markt gekommen. Aber zu der Zeit hatte das noch nicht so wahnsinnig viel Erfolg, denn übers Schwitzen hat man so in dem Sinne noch nicht gesprochen, beziehungsweise da auch kein Geld rein investiert, sondern wenn man jetzt viel geschwitzt hat oder vielleicht einen Job hatte, in dem man viel geschwitzt hat, dann hat man sich kleine Stoffstücke unter die Arme geklemmt oder in die Klamotten genäht. Und tatsächlich hatten wir diese Stoffstücke auch. Ich würde mal sagen, man hatte so 5 Paar, also vielleicht so 10 Stück. Und die konnte man sich entweder schnell in die Bluse nähen mit 2 Stichen, was ja sich schon gelohnt hat, da man die Bluse ja auch nicht so oft gewaschen hat. Oder man hat sich wirklich, wenn es eng genug war, da reingeklemmt. Bei meinen Anziehsachen war das jetzt nicht möglich, musste man das schon vernähen. Und dann hat das im Prinzip den Schweiß aufgefangen und man konnte das dann wechseln. Das Deo selbst hat sich dann auch erst im Prinzip nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert. Und zwar dadurch, dass man den Schweiß eben als Makel verkauft hat. Also dass die Werbung immer mehr darauf angesprochen hat, dass man als Ehefrau vor allen Dingen oder dass man als Frau keinen Ehemann findet, wenn man nach Schweiß riecht. Ungefähr ein bisschen so waren alle Werbekampagnen gelagert. Finde ich ganz spannend. Und so hat die Werbung mit ihrem Inhalt dafür gesorgt, dass Schweiß ein Makel wurde und dass immer mehr Frauen Deo gekauft haben und dann auch irgendwann Männer und die Absatzzahlen immer weiter gestiegen sind. Je mehr man verkauft, desto mehr Konkurrenzprodukte kommen natürlich auf den Markt. So ungefähr ist die Geschichte des Deos gelaufen. Ja, also aber 1906 gab es kein Deo, Schweiß wurde noch nicht als Makel gesehen, das gehörte einfach dazu und wir hatten, wer wollte, diese Stoffpads, die man sich einnähen konnte. Was gehört noch zur Körperhygiene? Ja, auf die Tampons und Binden bin ich in einer anderen Folge schon mal eingegangen. Ich erzähle es nur noch mal einmal ganz kurz. Das waren auch so Stoff-Vlies-Vierecke, die man gefaltet hat und sich umgebunden hat. Die mussten natürlich gewaschen werden. Taschentücher ist eine Körperhygiene, habe ich, glaube ich, auch schon mal kurz erzählt. Die gab es natürlich nur aus Stoff. Auch die mussten gewaschen werden. Und wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke, was gehört noch zur Körperhygiene? Haarfrisuren. Also wir hatten Haarnadeln aus Metall und auch Haarkämme aus Holz, die man sich in die Frisuren stecken konnte. Und Haarnetze gab es auch schon. Was hatten wir noch für Annehmlichkeiten rund um das Thema Körperhygiene? Da hört es wahrscheinlich auch schon auf. Vielleicht noch was zum Thema Make-up. Gab es nicht. Auf keinen Fall fürs Gesinde. Man hat sich in den oberen Schichten natürlich gepudert. Es gab auch so Farbe für die Augen. Der erste Lippenstift ist, glaube ich, auf der Pariser Weltausstellung 1883 von, ich kann diese Firma leider überhaupt nicht aussprechen, Guerlain, damals vorgestellt worden. Aber auch in den oberen Schichten natürlich erst. Hat sich wahrscheinlich in Deutschland so in den 20ern etabliert, ne? Als man sich da auch so ein bisschen schicker gemacht hat als Frau. Ja. Denn fällt mir noch eine Sache ein, die gehört nicht ganz dazu, und zwar Medizin. Denn es gab im Gutshaus genau eine einzige Medizin und das waren Aspirintabletten. Denn 1897 hatte in Deutschland, in Wuppertal, bei Bayer, hatte der Hoffmann, hieß der Chemiker, glaube ich, zum ersten Mal Acetylsalicylsäure stabil hergestellt. Der Wirkstoff von Aspirin und dann im Verlauf dieser Entwicklung ist die Tablette entstanden und war dann auch verkäuflich. Und das war tatsächlich das einzige Medikament, was wir 1906 im Gutshaus zur Verfügung hatten, wenn uns irgendetwas wehgetan hat oder ja, wenn es einfach Kopfschmerzen waren, dann durften wir aus einem Glas, was die Mamsell verwaltet hat, eine Aspirintablette bekommen. Ansonsten gab es keine Medizin. Tatsächlich war ja ein Kind der Gutsfamilie an Diabetes erkrankt. Da gab es natürlich Medizin, auch auf dem Stand von 2004 damals. Die war außerhalb der Reihe verfügbar für dieses Kind. Aber für uns gab es nur Aspirin. Wenn wir jetzt ernsthaft erkrankt wären, hätte uns sicherlich auch die Medizin von 2004 zur Verfügung gestanden. Aber das ist tatsächlich nicht passiert. Ja, so viel zum Thema Körperhygiene. Wenn euch noch mehr einfällt oder ihr noch mehr Fragen dazu habt, dann wie immer schreibt mir bitte unbedingt diese Fragen. Ich freue mich immer total. In der nächsten Folge möchte ich auch mal ein bisschen noch auf ein, zwei Fragen eingehen und ich möchte generell mal darüber sprechen, war früher alles besser? Und wenn ja, was? Oder was vielleicht überhaupt gar nicht? Also nächstes Mal so ein bisschen allgemeiner Talk über, ob früher mehr Lametta war oder nicht. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, es war interessant und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.